So lasst uns nochmal gemeinsam beten. O Herr, dies ist unser Gebet, dass du sprichst. Wir haben gesungen und das meinen wir von ganzem Herzen, dass wir von dir abhängig sind und auf dich jetzt hören wollen. Wir beten um Gnade, dass ich ein Werkzeug sein kann, was nur deine Worte ausspricht und deine Botschaft vermittelt. Wir beten um Gnade, dass wir alle hören mit Ohren, die bereit sind zu tun, mit Ohren, die bereit sind zu gehorchen und dich immer mehr zu lieben. Bitte wirke du das jetzt durch dein Wort. Amen. Regelmäßiger Gottesdienstbesuch macht gesünder. Das sagt eine Studie von Dr. Comstock. Er hat herausgefunden, dass regelmäßige Gottesdienstbesucher weitaus seltener Tuberkulose, Leberzirrhose, Gebärmutterhalskrebs und sogar weniger Autounfälle und Selbstmord erleiden. Außerdem an arteriosklerotischen Herzkrankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben prozentual nur halb so viele unter den wöchentlichen Gottesdienstbesuchern wie beim Rest. In diesem Sinne, gut, dass du hier bist. Beziehungsweise vor allem gut, wenn du nächste Woche wiederkommst. Man will ja gesund bleiben. Aber Gottesdienstbesuch an sich ist nicht genug und das wisst ihr. Ihr wisst, es gibt hier eine Zwischenvariable. Es ist nicht der Schritt, auf einem Stuhl am Sonntag zu sitzen, sondern vielmehr geht es darum, dass Gottesdienstbesucher, hoffentlich, häufig zumindest, auf Gottes Wort hören und es ernst meinen und danach leben. Und wer auf das Wort Gottes hört in dieser Welt, der lebt gesünder. Weil er versteht, was die Risiken und Gefahren sind, weil er versteht, wir haben auch heute aus den Sprüchen schon gelesen, wie Gott seine Schöpfung gedacht hat und uns Menschen gemacht hat. Es geht also natürlich um das Hören des Wortes Gottes. Aber gerade weil wir auf Gottes Wort hören wollen, sind wir heute hier. Und wir kommen zusammen, weil die Bibel uns lehrt, dass wir uns versammeln als Gläubige. Wir kommen zusammen, um auf Gottes Wort zu hören und ihn anzubeten, wie wir es gerade schon gemeinsam getan haben. Und wir kommen zusammen, weil wir das als ein Vorrecht verstehen, dass wir an einem Sonntagvormittag nichts Besseres tun können mit unserer Zeit, als zusammenzukommen und den lebendigen Gott anzubeten und von ihm zu hören. Seine gewaltige Stimme. Ja, das ist ein Vorrecht und davon wollen wir heute aus der Bibel hören. Wir wollen heute hören, dass Gott dich ruft, in sein Haus zu kommen. Dass Gott dich nicht nur ruft, zu kommen, sondern auch zu bleiben und auch deinen Blick zu weiten und die anderen Menschen hier zu sehen. Es geht also ums Kommen, ums Klammern und ums Kümmern. Und das sehen wir in unserem Predigttext aus Hebräer Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Lasst uns diesen jetzt gemeinsam lesen. Der Predigttext aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, ein recht bekannter Text, unser Predigttext heute aber aus gutem Grund, weil er so, so kostbar ist. Dieser Text beschreibt uns Leben im Haus Gottes. Und davon lesen wir hier im Vers 21, dass es das Haus Gottes ist. Und dann wird es in Vers 19 noch als Heiligtum beschrieben, aber in Vers 25 auch als die Versammlung. Und das ist, worum es geht. Es ist nicht ein Haus aus Steinen gebaut, kein Kirchgebäude, auch kein Neubau in Hoppegarten. Nein, sondern es seid ihr. Es sind lebendige Steine. Es sind Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und dieser Text, der zeigt uns sowohl, wie wir ins Haus Gottes kommen und eintreten, als auch, wie wir im Haus Gottes leben sollen. Es geht also um zwei Seiten einer Medaille. Gottes Seite ist, er gibt uns Zutritt zu seinem Haus. Und unsere Seite ist, wir tragen Verantwortung. Wenn wir in diesem Text gerade gelesen haben, dann sehen wir ein paar Worte, die sehr häufig vorkommen. Vielleicht unscheinbare Worte, aber wir sehen hier häufig das Wort wir und das Wort uns und das Wort einander. Dies ist eine Botschaft für die Gemeinde, für das Kollektiv, für uns alle, die wir ein lebendiges Haus Gottes sind. Und deswegen lehrt uns als Gemeinde dieser Text und er geht uns alle etwas an. Wir wollen in diesem Text zwei Merkmale des Lebens im Hause Gottes entdecken, damit dieses auch dein Zuhause ist. Also wir schauen zwei Merkmale des Lebens im Haus Gottes an, damit dieses auch dein Zuhause ist. Und diese zwei Merkmale sind erstens unser Vorrecht und zweitens unsere Verantwortung. Das Vorrecht, das sehen wir in den Versen 19 bis 21 da und dann in Versen 22 bis 25 sehen wir unsere Verantwortung, lasst uns. Wenn wir beginnen wollen mit diesem ersten Merkmal des Lebens im Haus Gottes, dem Eintreten, unser Vorrecht, dann müssen wir kurz ausholen und sagen, wo sind wir hier eigentlich? Mittendrin im Hebräerbrief. Einige von euch vielleicht vertrauter, anderen weniger. Wir wollen verstehen, wo steht dieser Text, was ist sein Zusammenhang. Der Hebräerbrief, der wurde in den 60ern nach Christus geschrieben. Es ist gut möglich tatsächlich, dass auch Paulus diesen Brief geschrieben hat, aber der Autor hat entschieden, anonym zu bleiben und deswegen belassen wir es auch dabei. Er möchte vor allem eine Botschaft kommunizieren. Und diese Botschaft, die richtet er an Hebräer, also an Menschen jüdischen Hintergrunds. Es waren bekennende Christen. Sie kannten das Evangelium, sie kannten Jesus, sie hatten sich zu Jesus bekannt. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass ein jeder auch wirklich Christ war, erneuert war, wiedergeboren war. Es waren also Hebräer mit einem christlichen Bekenntnis. Und sie gerieten in dieser Zeit immer mehr unter Druck. Vor allem durch ihre Mitjuden, die sie unter Druck setzten, diesen Jesus wieder aufzugeben, zu verlassen. Und eine Menge stand auf dem Spiel, was sie hingeben mussten an Besitz, an sozialer Gemeinschaft, vielleicht an ihrer Arbeit, vielleicht sogar ihr Leben. Wir lesen von Verfolgung, was diese Menschen erdulden mussten wegen Christus. Und so war der Druck da, Christus wieder zu verlassen, zurückzukehren zum Judentum. Und deswegen schreibt der Autor diesen Brief und er sagt, verlass Jesus niemals. Jesus ist besser. Besser als alles, was du dir vorstellen kannst und vor allem hier besser als das, was das Judentum bietet. Und so zeigt er in dem Hebräerbrief das sehr gründlich auf. Wir sehen in den ersten beiden Kapiteln, wie er aufzeigt, dass Jesus besser ist als die mächtigsten Geschöpfe, als die Engel. Kapitel 3 und 4 zeigt er, dass Jesus auch besser ist als Mose, als dieser große Führer der Juden, der Israeliten. Ab Kapitel 4, Vers 14 dann für den größten Teil bis Kapitel 10 zeigt er, dass Jesus besser ist auch als Aaron. Und wer war das nochmal? Der erste Hohepriester Israels. Jesus ist also auch der bessere Hohepriester. Und das ist tatsächlich der Schwerpunkt des Arguments im Hebräerbrief. Jesus ist ein großer Priester, der größere Hohepriester. Er bringt das bessere Opfer, führt hinein in ein besseres Heiligtum und er schließt einen besseren Bund. Das ist also kurz zusammengefasst die Lehre, die wir hier finden in den ersten 10 Kapiteln im Hebräerbrief. Aber der Hebräerbrief, ist keine Theologiestunde, keine trockene Vorlesung. Der Hebräerbrief ist was? Finden wir in Kapitel 13, Vers 22. Da steht, es ist ein Wort der Ermahnung, eine Predigt. Der Hebräerbrief ist eine Predigt. Er ist voll von Ermahnung. Er verknüpft diese Theologie mit der praktischen Warnung an die Zuhörer. 5 Warnungsabschnitte sind verstreut in diesem Brief und ziehen immer wieder die Anwendung heraus aus der klaren Lehre über Jesus. Es geht uns alle etwas an, uns Zuhörer. Das ganze theologische Argument, das soll motivieren, an Jesus festzuhalten. Du musst verstehen, dass Jesus so herrlich ist, damit du motiviert bist, ihn niemals zu verlassen, sondern bei ihm zu bleiben. Und das ist das Anliegen dieses Briefes. Nun, in den Kapiteln 1 bis 10 sehen wir also dieses große theologische Argument bis Vers 18. Und ab Vers 19, also genau ab unserem Predigttext heute, geht er in den zweiten größeren Teil des Hebräerbriefs über. Und dieser zweite Teil, der hat die Anwendung im Zentrum. Dieser Teil, der ist voll von Ermahnung, von Ermutigung, von Ratschlägen, auch von Warnungen und natürlich in Kapitel 11 von der Ruhmeshalle des Glaubens. Das ist also der zweite Abschnitt, Kapitel 10 bis 13, und der wird hier eingeleitet. Wir sind also an einem ganz entscheidenden Punkt im Hebräerbrief. Ja, an dem Schlüsseltext, der beides miteinander verknüpft. Dieser heutige Text, der führt uns in diesen zweiten Teil hinein und dabei fasst er nochmal das Kernargument zusammen und baut dann darauf die Anwendung, die zentrale Anwendung auf und gibt 3 Anwendungen hier und das sind auch die, die immer wieder verstreut sind im ganzen Brief. Also wir finden hier wirklich den Hebräerbrief in Kurzform und sein Anliegen. Lasst uns das jetzt entdecken. Wir wollen ja 2 Merkmale des Lebens im Haus Gottes uns anschauen. Und das erste ist unser Vorrecht, wie wir überhaupt hineinkommen. Und in Vers 19 beginnt der Schreiber mit den Worten, da wir nun, also er leitet in einen neuen Abschnitt über, wie wir gerade gesehen haben, zieht ein Fazit. Ihr Brüder spricht uns an als ganze Gemeinde. Und dann fasst er zusammen, welches Vorrecht sie haben. Genau genommen sind das 2 Vorrechte oder 2 Privilegien, die er hier zeigt. Zum einen, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben. Also Zuversicht, Furchtlosigkeit, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wie gesagt, wir denken hier an Hebräer, das waren jüdische Empfänger und für sie war das Heiligtum ganz bekannt, im Tempel, der noch stand, vorher in der Stiftshütte, dieser heiligste Ort, wo Gott seinem Volk begegnet. Gottes Gegenwart. Im Epheserbrief lesen wir zum Beispiel, dass wir den Zutritt zu dem Vater haben in einem Geist und dass wir Gottes Hausgenossen sein dürfen. Immer wieder in der Bibel finden wir diese Lehre von der Gemeinschaft mit Gott und dem Zugang zu Gott. Aber hier für die Hebräer muss das unfassbar gewesen sein, zu hören, wir können ohne Furcht mit Freimütigkeit eintreten in das Heiligtum Gottes. Moment, das kann nicht sein. Ich meine, wer durfte hinein ins Heiligtum? Das sind doch nur die Priester. Und wer durfte überhaupt in diesen heiligsten Ort, das Allerheiligste? Ja, genau, nur der Hohepriester, einmal im Jahr. Und wir wissen ganz genau in der Geschichte Israels, was passiert ist. Nadab und Abihu, Aarons Söhne, haben ein fremdes Feuer gebracht und das Feuer hat sie verzehrt. Sie sind gestorben, weil sie Gott nicht recht genaht sind. Und wir alle sollen furchtlos eintreten ins Heiligtum? In Gottes Gegenwart? Kein Jude, der sich auf Gesetzestreue stützt. Überhaupt kein Mensch, der sich auf seine Werke stützt, irgendwie vor Gott zu genügen, könnte jemals mit Freimütigkeit in Gottes Heiligtum kommen. Unmöglich für einen Menschen. Was lesen wir im Text? Was ist der Schlüssel, um Zugang zum Heiligtum zu haben? Hier in Vers 19, Kraft des Blutes Jesu. Ich kann durch meine Werke, durch meine moralische Qualität nicht eintreten, nicht Gott nahen. Ich muss vergehen, wehe mir. Aber wenn das Blut Jesu, seines Sohnes, meine Schuld tilgt, wenn er mich mit seiner Gerechtigkeit bekleidet, dann, und das sehen wir klar in Gottes Wort, dann dürfen wir tatsächlich Zugang haben zu Gott. Also wenn ich darauf vertraue, dass Jesu Blut Kraft hat für mich, wenn ich Kraft seines Blutes komme, im Glauben daran, dann kann ich furchtlos kommen. Der Hebräerbrief, der spricht immer wieder von diesem Gedanken, zuversichtlich, freimütig zu kommen. Zum Beispiel Kapitel 4, Vers 16 ist euch wahrscheinlich vertraut. In Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, hier heißt es auch, dass wir freimütig hinzutreten dürfen. Warum? Weil es ein Thron der Gnade ist. Weil Gott mich dort nicht nach meinen Werken beurteilt, sondern nach seiner überschwänglichen Gnade, die meine Schuld tilgt. Wenn ich das verstehe, dann kann ich freimütig kommen, wenn ich darauf vertraue. Gibt es eine berühmte Person, ein VIP vielleicht, an den du denkst, wo du sagst, oh, den wollen viele Leute begegnen oder ich selbst sogar, vielleicht einen großen Fußballer oder einen Unternehmer, einen Politiker, einen Sänger, einen Musiker, eine berühmte, wichtige Person. Wie kann man dem nahen? Nun, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, du hast irgendwie Verbindungen zum Bodyguard, zum Manager, zu irgendjemandem, der ihm nahe steht, der dir irgendwie Zugang verschaffen kann. Oder es gibt noch welche Personen, die einfachen Zugang haben zu seinem Weltstar. Seine Familie, seine Kinder. Nun, viel größer als jede berühmte Person, die du dir vorstellen kannst, ist der Schöpfer aller Menschen, ist dieser große, heilige Gott. Und wenn du Christ bist, dann kennst du einerseits Jesus, der dir Zutritt verschaffen kann zu Gott, und zweitens, du bist sein Kind. Du hast allen Grund, diesem Gott zu nahen, wenn du verbunden bist durch Jesus, durch sein Blut mit ihm. Und das ist, wovon der Autor hier schreibt, freimütig vor Gott kommen. Das ist unser Vorrecht als Christen. In Vers 20 beschreibt er den Zugang weiter. Er sagt, diesen Zugang, den Eingang, den hat er uns eingeweiht als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Im Hebräerbrief wurde gründlich erklärt, dass das Blut für das Leben steht und eine ganz gewichtige Bedeutung hat. Tiere mussten geschlachtet werden. Es war immer wieder nötig, dass Blut vergossen wird. Und der Herr Jesus selbst musste sein Blut vergießen. Er musste sein Leben dahingeben. Sein Fleisch. Nun, hier heißt es jetzt, dass er einen neuen und lebendigen Weg eingeweiht hat. Das Wort für neu ist interessant hier. Es ist Prosphatos im Griechischen. Und es bedeutet wörtlich frisch geschlachtet. Es ist ein neuer, frisch geschlachteter Weg. Der Gedanke an Opfer, an Hingabe, an Leben. Und durch diesen wurde dieser neue Weg, der Weg des neuen Bundes, bewirkt. Aber Jesus wurde nicht nur geschlachtet, umgebracht, hat sein Blut vergossen, sondern es ist zugleich ein lebendiger Weg. Wenn ein Tier geopfert wurde, dann war es tot. Das war's. Aber der Herr Jesus, der wurde nicht nur geopfert, sondern er ist trotzdem lebendig, weil er wieder auferstanden ist. Und so ist der Weg, den Jesus zu Gott bereitet, neu und lebendig. Und das zeigt noch ein anderes Bild hier, nämlich heißt es durch den Vorhang hindurch, in Vers 20. Und der Vorhang ist auch eine schöne biblische Illustration mit einer gewaltigen Bedeutung. Wir kennen das bei einem Vorhang oder wir denken an die Stiftshütte. Da hat der Vorhang für Trennung gesorgt. Zwischen, nun, es gab mehrere mehrere Vorhänge, einmal überhaupt in das Heiligtum einzutreten, aber dann gab es diesen bedeutenden Vorhang, der das Heiligtum, wo die Priester eintreten dürfen, nochmal trennt von dem Allerheiligsten. Dieser Vorhang vom Allerheiligsten, der sorgt für Trennung. Und zwar Trennung von, wer hat gesagt, dass er im Allerheiligsten wohnt? Gott selbst. Der Vorhang im Allerheiligsten, der trennt von Gott, der macht seine Heiligkeit deutlich. Nun, man kann vor einem Vorhang stehen und den betrachten. Wir können auch hier vor einem Vorhang stehen und den anschauen. Wir sehen nicht, was dahinter ist. Wir sind davon getrennt. Aber wir können diesen Vorhang betrachten. Jetzt heißt es hier, dass der Herr Jesus wie ein Vorhang ist. Sein Leib wie ein Vorhang. Der Herr Jesus, den konnte man betrachten. Er hat uns Gott offenbart. Er hat uns Gott erkennbar gemacht. Aber wir konnten ihn nur sehen. Wir konnten noch nicht zu Gott oder die Menschen, die damals gelebt haben. Aber der Herr Jesus hat sein Fleisch, sein Körper hingegeben in den Tod. Und damit ist der Vorhang Jesu Leib zerrissen. Zeitgleich ist auch der physische Vorhang, der im Tempel hing, zerrissen. Und was ist passiert? Der Weg zu Gott war frei. Gleichzeitig hat der physische Vorhang im Tempel die gleiche Botschaft herausgeschrien wie der Körper Jesu, der hingegeben wurde am Kreuz. Der Weg ist frei. Es ist vollbracht. Komm herein. Tritt hinzu. Gott ist nahbar. Du kannst zu Gott kommen. Und das zeigt Jesus selbst durch sein Leben. Ja, das bewirkt Jesus selbst durch sein Leben. Und das ist der Gedanke, den der Autor uns hier nahe bringt. Der Weg zu Gott ist frei. Und deswegen können wir mit Freimütigkeit hinzutreten. Das zweite Vorrecht, was wir hier in diesem kurzen Abschnitt sehen, in Vers 21, ist, dass wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Ein großer Priester ist einfach eine andere Bezeichnung, die wir auch im Alten Testament finden, für den hohen Priester. Um den geht es hier. Und wie gesagt, in Kapitel 4 bis 10 kriegen wir vor Augen geführt, wie Jesus der bessere hohe Priester ist. Wer Jesus hat, der hat einen großen Priester. Was war die Aufgabe eines Priesters? Oder ganz speziell des hohen Priesters? Der hat im Wesentlichen zwei Dinge getan. Das eine war natürlich das Darbringen von Opfern für die Sünde, um Sünde zu sühnen, Sünde zu bedecken. Das war ständig nötig in einem sündigen Volk und sogar für sich selbst. Und zweitens war es die Aufgabe der Fürbitte, einzutreten für das sündige Volk, zu beten. Der Hebräerbrief hat uns auch schon beides vor Augen geführt in diesen letzten Kapiteln, nämlich, dass Jesus einerseits durch sein Leben gesühnt hat und die Schuld getilgt hat, aber dass er damit nicht aufgehört hat und sein Werk beendet hat, sondern dass er jetzt für immer lebt, um, Hebräer 7, Vers 25, um für uns einzutreten, für uns zu flehen. Der Jesus ist der vollkommene Hohepriester, weil er sich geopfert hat und weil er für uns im Gebet eintritt, damit wir bewahrt bleiben, dass wir ausharren im Glauben, dass wir am Ziel ankommen. So einen großen Priester haben wir als Gottes Kinder. Hier heißt es wieder das, oder hier heißt es das Haus Gottes, eben dieses geistliche Haus aus lebendigen Steinen, aus Menschen, aus denen, die Christus kennen und bekennen. Die haben einen großen Priester. Und wir als Haus Gottes, wir sind wie ein Tempel, wie ein physisches Haus, sind wir natürlich für die Anbetung Gottes da, zu seiner Ehre. Nun, ich denke, viele dieser Dinge, die sind dir schon sehr vertraut, wenn du in der Bibel liest, im Neuen Testament forscht, wenn du das Evangelium kennst. Den Hebräern waren diese Worte auch schon bekannt. Es ist eine Wiederholung. Er hat 10 Kapitel darüber geschrieben. Und trotzdem knüpft er hiermit nochmal an, fasst das zusammen. Und das ist auch ein kleiner Hinweis für uns, den wir immer wieder beherzigen sollten. Auch wenn dir diese Wahrheiten sehr vertraut sind, wenn du sie alle schon weißt und schon 100-mal gehört hast und ja, du glaubst sie, wunderbar, aber wir dürfen niemals gleichgültig werden gegenüber diesen Wahrheiten. Und es ist so wichtig, dass wir sie immer wieder hören und tiefer verstehen und davon neu ergriffen werden. Warum? Weil darin unsere ganze Kraft liegt, unsere ganze Motivation zu gehorchen. Eine Predigt kann ziemlich herausfordernd sein, wenn uns einfach gesagt wird, du musst das tun, du musst besser werden, du musst das schaffen. Und wir denken, wie denn? Wo soll denn die Kraft herkommen? Wie kann ich denn? Nein, das Wort Gottes, das gibt uns keine Predigt, du musst, sondern das sagt uns erstmal, Gott hat getan. Christus hat den Weg bereitet. Christus stellt die Kraft zur Verfügung. Wir brauchen immer wieder diese Predigt über das, was Gott getan hat. Wir brauchen erst die Indikative und dann die Imperative. Wir brauchen erst die Erklärung und dann die Ermahnung. Und das ist genau, was der Text hier zeigt. Da wir, er sagt erstmal, da dies und das geschehen ist. Und dann kommt er zu unserer Verantwortung. Dann kommt er zur Ermahnung. Dann sagt er, so lasst uns. Wenn wir uns also jetzt im zweiten Teil unsere Verantwortung anschauen zum Leben im Haus Gottes, dann nur auf diesem festen Fundament. Wir haben ein Vorrecht, dass wir zum Haus Gottes gehören dürfen. Wenn du Gottes Kind bist, dann bist du unermesslich reich beschenkt. Du darfst mit Freimütigkeit in Gottes Gegenwart kommen, verbunden sein mit dem Allmächtigen durch das Blut Jesu Christi. Und das schenkt uns ein neues Leben, was uns überhaupt erst befähigt, ihm nachzufolgen inmitten des Hauses Gottes. Ja, das zweite Merkmal also für ein Leben im Haus Gottes ist nun unsere Verantwortung. Wenn Christus uns Zugang zu Gott gibt und unser Priester ist, was sollen wir jetzt tun? Die Antwort darauf ist in diesem Text dreierlei. Vers 22 bis 25 zeigt uns drei Antworten, die ihr auch in eurem Gemeindeblatt seht. A, B, C, 1, 2, 3, wie auch immer. Ich will euch nur nicht verwirren. Wir haben hier diese zwei Merkmale, unser Vorrecht, unsere Verantwortung. Und jetzt befinden wir uns bei unserer Verantwortung und schauen uns hier drei Teile unserer Verantwortung an. Okay? Und diese drei Teile sind, tretet hinzu, haltet fest und achtet aufeinander. Tretet hinzu, haltet fest, achtet aufeinander. Drei Schritte, die wunderbar aufeinander aufbauen und zusammengehören und einander bedingen. Diese erste Aufforderung ist, tretet hinzu, Vers 22. Dort heißt es, so, lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten. Nun, das ist jetzt völlig klar, was das bedeutet. Wir haben gerade gesehen, dass Christus uns den Weg bereitet hat. Und jetzt gibt es nichts Naheliegenderes, als zu sagen, komm her, tritt hinzu. Weil, dass Christus den Weg bereitet hat, heißt noch nicht, dass du den Weg gegangen bist. Heißt noch nicht, dass du zum Haus Gottes gehörst. Es heißt nur, dass es möglich ist, zu kommen. Aber jetzt bist du dran. Die Aufforderung an dich ist, tritt hinzu. Und vielleicht fragst du, wie mache ich das denn? Wie kann ich hinzutreten? Ja, und das zeigt uns der Schreiber hier mit in vier Schritten ganz schnell. Erstens mit wahrhaftigem Herzen. Das heißt also einfach mit Ernsthaftigkeit, nicht als ein Heuchler, sondern Gott wollte schon immer, dass Menschen ihn von ganzem Herzen anbeten und nicht irgendwie oberflächlich zur Schau kommen. Mit wahrhaftigem Herzen, zweitens in völliger Gewissheit des Glaubens, das heißt mit vollem Vertrauen darauf, nicht zögernd probieren, okay, kann ich es ja mal mit dieser Religion versuchen, vielleicht hilft ja dieser Jesus. Nein, wir wissen immer wieder dieses Bild, ein Glauben können wir dadurch ausdrücken, dass man sich voll Vertrauen auf einen Stuhl setzt, ohne nachzudenken, zu zweifeln, wird er mich tragen, so wie er euch heute Morgen im Vertrauen auf die Stühle, die euch schon so oft getragen haben, hier niedergelassen habt. Das stellen wir nicht in Frage. Und mit einem solchen Vertrauen müssen wir kommen und sagen, ich setze mich auf diese Wahrheiten, ganz sicher. Drittens, und ich bin immer noch in Vers 22, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Hier müssen wir im Hinterkopf haben, dass im Hebräerbrief häufig gesprochen wird von den ganzen Zeremonien, die es im, die es für das Volk Israel gab. Und da wurde auch oft Blut, das Volk mit Blut besprenkelt. Und diese Gedanken stecken hier dahinter. Damals, als Mose unter dem alten Bund, das die Stiftshütte eingeweiht hat und den alten Bund geschlossen hat, dann hat er das Volk mit Blut besprengt als Teilhaber dieses Bundes. Aber als Teilhaber des neuen Bundes werden wir nicht mit physischem Blut besprengt, sondern, hier heißt es, Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Es geschieht innerlich, eine innerliche Reinigung. Wenn Jesus unsere Schuld vergibt, dann befreit er uns von der schweren Last auf unserem Gewissen. Die schwere Last, die auch du hast durch deine Sünde, durch deinen Ungehorsam gegen Gott. Diese Last, die jeder Mensch trägt, die belastet unser Gewissen. Aber die kann uns genommen werden. Und die Bibel zeigt uns, dass das die Lehre der Rechtfertigung ist, wenn Gott uns gerecht erklärt und sagt, du hast zwar gesündigt, du bist schuldig, aber du bist nicht mehr schuldig, weil ich habe die ganze Schuld auf Christus gelegt. So können wir besprengt werden am Herzen, los vom bösen Gewissen. Und schließlich viertens hier in Vers 22, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ich denke, dieses könnte sich auf das Zitat aus Hesekiel 36 Vers 25 beziehen, wo es auch um den neuen Bund geht, in Hesekiel 36, Vers 25. Da lesen wir über den neuen Bund. Gott sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Hier geht es darum, dass man innerlich gewaschen wird. Es geht wiederum nicht um eine äußerliche Reinigung, sondern Reinigung von Götzen, von Unreinheit. Es geht um die Wiedergeburt, erneuert zu werden als ein sündiger Mensch, die dann auch den Grundstein legt für zunehmende Heiligung und Reinheit im Leben, als ein Christ, der nachfolgt. Also Vers 22 zeigt uns hier in ganz schneller Abfolge, wie kann ich denn hinzutreten? Und es sagt, einerseits ist das deine Verantwortung, nämlich, dass du mit wahrhaftigem Herzen, mit Ernsthaftigkeit und mit Glauben, mit vollem Vertrauen kommst. Aber andererseits kannst du nur kommen, weil Christus für deine Gerechtigkeit sorgt, weil Gott dich gerecht erklärt und weil der Heilige Geist dir die Wiedergeburt schenkt. Das ist also die Antwort auf die Frage, wie kann ich denn hinzutreten? Und ich möchte dich fragen, ob du zu Gott gekommen bist auf diese Weise, ob du deine Schuld erkannt hast und sie bekannt hast vor ihm, dafür Verantwortung übernommen hast, ernsthaft, aber gleichzeitig diesen Glauben ausgedrückt hast, Jesus, du hast bezahlt für meine Schuld und ich kann hinzutreten und du sprichst mich gerecht und du befähigst mich zu einem neuen Leben in der Nachfolge. Es ist nötig, dass du das tust, dass du kommst, dass du hinzutrittst, dass du es nicht einfach nur weißt und oft gehört hast. Keiner wird gerettet durch Wissen. Keiner wird gerettet durch ein oberflächliches Dazugehören. Und das ist genau die Botschaft, die den Hebräern so deutlich gemacht wurden, weil einige hier ein Bekenntnis hatten, aber vielleicht nicht echt waren. Und deshalb frage ich dich, bist du echt? Trittst du hinzu zu Jesus in Gewissheit, dass er dein Retter ist? Der Hebräerbrief zitiert immer wieder, heute, wenn ihr meine Stimme hört, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Zeitpunkt zu reagieren, der Zeitpunkt der Errettung. Heute ist der Moment der Gelegenheit. Das heißt, schieb es nicht heraus. Wenn du weißt, wie du zu Gott kommen kannst, dann komm heute. Aber selbst wenn du schon gekommen bist und weißt, ich gehöre zu Gottes Haus, zu seiner Familie, preist dem Herrn dafür. Aber auch wir, für uns sollte es ein Lebensstil sein, dass wir immer wieder hinzutreten. Wie treten wir hinzu? Wie kommen wir zu Gott? Ein besonderes Geschenk ist das Gebet. Dass wir Freimütigkeit haben, mit ihm zu reden. Dass wir wissen, wir müssen nicht irgendwelche Zeremonien, Rituale erfüllen, irgendwelche Tiere schlachten, um zu ihm kommen zu können. Nein, du kannst jetzt und heute und jeden Moment mit ihm reden. Und wir alle kennen das, dass wir so abgelenkt sind von irgendwelchen anderen Dingen, die in unserem Kopf herumspuken oder vielleicht irgendwo anders die Hilfe suchen. Denken, durch unsere Planung, durch unsere Fähigkeiten, unser Wissen kriegen wir unsere Probleme gelöst. Oh, lasst uns Buße tun darüber. Denn es ist nicht so. Wir brauchen den Herrn jeden Moment. Und heute ist der Moment, auch wieder darüber Buße zu tun, dass du versucht hast, ohne den Herrn zu leben und klarzukommen. Aber er ist nur ein Gebet entfernt und wir können heute wieder den Entschluss fassen, dass wir regelmäßig und beständig zu ihm nahen wollen, ohne Unterlass betend. Was für ein Vorrecht, dass wir das dürfen, zum Thron der Gnade unseres himmlischen Vaters kommen im Gebet. Also lasst uns alle hinzutreten. Das ist die erste Aufforderung, der erste Teil unserer Verantwortung, tretet hinzu. Dann finden wir einen zweiten in Vers 23. Haltet fest. Vers 23, dort lesen wir, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Dieses Wort festhalten ist auch ein Schlüsselwort im Hebräerbrief, weil er so deutlich macht, dass wir nicht nur einmal kommen müssen zu Gott, sondern dass wir bei ihm bleiben müssen. Ein wahrer Christ ist dadurch gekennzeichnet, dass er bleibt. Das lehrt der Herr Jesus. Daran wird erkannt, ob wir seine Jünger sind. Wenn wir in ihm bleiben, in seinem Wort bleiben. Wenn wir festhalten. Nun, es ist wahr und die Bibel macht das so deutlich und ich brauche diese Wahrheit, dass nichts und niemand einen Christen aus Gottes Hand reißen kann. Gott hält fest. Wenn du Gottes Kind bist, hält Gott dich fest. Amen. Und doch ist die andere Seite, dass wir aufgefordert werden, selbst festzuhalten. Gott hält niemanden fest, der selbst nicht festhalten will, der selbst nicht bei Gott bleiben will. Gott zerrt niemanden in sein Reich, der nicht möchte. Gott wirkt in uns das Verlangen, selbst festzuhalten und selbst bei ihm zu bleiben. Es geht miteinander einher. Und das ist der Gedanke hier, haltet fest. Wir müssen festhalten an unserem Bekenntnis. Und das war gerade die Botschaft für die Hebräer, die so angefochten waren, Jesus wieder zu verlassen. Wir können nur verweisen auf die verschiedenen Warnungsabschnitte, die es hier gibt, die teilweise auch sehr ernste Worte verwenden. In Kapitel 2, Vers 1 sehen wir zum Beispiel den Aufruf als zum ersten Mal, 2, Vers 1, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Das Gegenteil von festhalten, abgleiten, abdriften. All das Wissen aber irgendwie verlockt werden, versucht werden oder in Gedanken es nicht mehr ernst genug nehmen und sich immer weiter wegbewegen von Gott. Das kann der Weg sein, um zu zeigen, was wirklich in deinem Herzen ist. Und davor werden wir hier gewarnt, haltet fest. Woran sollen wir eigentlich festhalten? Wir sollen festhalten, ohne zu wanken, die Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Hoffnung. Hoffnung haben wir durch Gottes Wort, durch die Verheißungen, die er uns gibt. Wir hoffen nicht auf etwas, was passieren kann oder auch nicht, was eventuell eintreten kann. Nein, wir hoffen auf etwas, was Gott gewiss gesagt hat. Gott, der nicht lügen kann. In Kapitel 6 heißt es schon einmal von den Verheißungen, da geht es um Abraham und wir wissen, wie viele zentrale Verheißungen Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Und dann heißt es in Kapitel 6 in Bezug auf diese Verheißungen, Vers 18, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Wir haben Hoffnung durch Gottes Zusagen, durch Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und wenn Gott etwas gesagt hat, wenn Gott etwas verheißen hat, dann wird er es niemals zurücknehmen. Dann wird er niemals seinen Plan überarbeiten müssen. Dann wird er niemals sagen, tut mir leid, ich habe das nicht so gut gewusst, nicht vorhersehen können. Nein, Gott, der unmöglich lügen kann. Hast du Verheißungen aus der Schrift, an die du dich klammerst, als Gottes Kind? Gibt es Zusagen Gottes, die dir sehr kostbar sind, an die du dich immer wieder erinnerst? Das solltest du haben, das ist so wichtig. Dafür ist Gottes Wort da, dass wir darin lesen, darin baden, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir diese mit uns nehmen. Verheißt er uns nicht, dass wir die Sorgen auf ihn werfen können, weil er für uns sorgt? Ist das nicht eine Antwort auf all das, was uns plagt, unsere Probleme? Verheißt er uns nicht, dass er das gute Werk, was er in uns begonnen hat, auch vollendet? Dass er jeden Baustein unseres Lebens zusammenführt, um sein Ziel zu erreichen? Ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken? Verheißt er uns, dass wir keinerlei Versuchungen erleben werden? Nein, das tut er nicht. Aber sagt er nicht, dass wir niemals über unser Vermögen versucht werden? Es mag sich so anfühlen, aber es ist nicht wahr. Gott kann nicht lügen. Er sagt, du wirst nicht über dein Vermögen versucht. Er wird auch den Ausgang schaffen. Gott ist treu. Du brauchst Gottes Verheißung, Kind Gottes. Darin ist die Quelle deiner Hoffnung. Und daran musst du festhalten. Wie leicht werden wir beschäftigt von dem Schwierigen um uns herum, von den schlechten Nachrichten in dieser Welt, von Schwierigkeiten, die im Alltag so über uns hereinbrechen, von Sorgen, von Schmerzen, von Schlagzeilen. Wie sehr drehen wir uns darum? Aber wir sollten uns viel mehr um Gottes Verheißung drehen, um Gottes Wort und wissen, dass, ja, auch wenn etwas für uns zusammenbricht, auch wenn etwas in unser Leben hereinkommt, wo wir nicht wissen, wie wir damit fertig werden sollen, dass Gott, sein Charakter, sein Wort sich nicht verändert hat. Wenn du das nicht tust, dann begibst du dich in große Gefahr. Dann bist du in der Gefahr, abzugleiten, wie wir gelesen haben. Abzugleiten, abzudriften von Gott, abzurutschen. Du brauchst einen festen Griff, wie ein Kletterer am Felsen. Musst du dich an Gottes Wort klammern, sonst bist du in Gefahr abzustürzen. Halt deine Hoffnung auf Gott fest, nimm ihn beim Wort. Das ist diese zweite Aufforderung, der zweite Teil unserer Verantwortung, haltet fest. Und so kommen wir schließlich zur dritten, achtet aufeinander. Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hier ist eine völlig logische Reihenfolge, die wir hier sehen. Tretet hinzu ins Haus Gottes, dann bleibt dort, lauft nicht wieder weg, haltet fest. Und drittens, hebt mal euren Blick, schaut mal, wer sonst noch dort ist, denn du bist nicht allein im Haus Gottes. Achtet aufeinander. Das ist nun der dritte Schritt. Und die Aufforderung ist, Acht zu geben, nachdenken, Gedanken machen. Das ist hier dieses Wort, dieses Verb, der Imperativ. Und ich frage dich, worüber oder wann denkst du gründlich nach? Dass du dir vielleicht Pro- und Kontralisten machst, etwas abwägst, etwas lange bewegst, dir Rat einholst. Nun, vielleicht vor großen Entscheidungen, einem Job, einem Umzug, Ehepartner, sicherlich. Das kennen wir, dass wir gründlich nachdenken, wirklich etwas abwägen. Nun, dieses Wort hier kommuniziert genau das, macht dir gründlich Gedanken. Aber über wen? Hier geht es nicht um eine persönliche Entscheidung für dein ganzes Leben, hier geht es um deine Geschwister. Du sollst so über die Geschwister in Gottes Haus nachdenken. Und dann wird es noch krasser, es heißt hier, dass das Aneinanderdenken dazu führen soll, dass wir einander anspornen. Das Wort hier ist Paroxysmos und es bedeutet aufrütteln, provozieren. Provoziert einander. Habt ihr vielleicht noch nicht so oft von der Kanzel gehört? Es geht hier um ein positives Provozieren. Es geht darum, dass hier wirklich ein starkes Wort verwendet wird, dem Ganzen Nachdruck zu geben. Es ist kein oberflächliches Erinnern, sondern wir sollen einander wachrütteln. Wir sollen einander kräftig ermahnen und mitziehen. Und wozu? Zur Liebe und zu guten Werken. Zu einer inneren Haltung der Liebe, die sich äußerlich auswirkt in Frucht der guten Werke. Und das ist unser gewaltiger Auftrag füreinander. Verantwortung übernehmen, dass deine Geschwister in Lieben Christus nachfolgen, ihm gehorchen. Das ist deine Aufgabe. Nicht nur seine. Ihr habt alle eine Aufgabe füreinander bekommen. Und wir müssen alle eingestehen, das Leben als Christ ist nicht einfach, oder? Der Weg ist schmal. Das Leben kann hart sein. Und deshalb brauchen wir einander. Das geht uns allen so. Das geht nicht nur dir so. Es geht auch deinem Bruder und deiner Schwester hinter und vor dir so. Ja, Gottesdienstbesucher können gesünder sein, aber wir sind immer noch ein Krankenhaus von Sündern. Wir brauchen immer noch einander, dass wir zur Hilfe kommen. Wir haben gerade gehört, wie die Veranstaltungen wieder zunehmen werden nach den Sommerferien, wie ihr viele Möglichkeiten habt, regelmäßig zusammenkommen und auch jetzt schon, wie es so viele Dienstmöglichkeiten gibt. Und wenn du sonntags hierher kommst oder dienstags oder freitags oder wann auch immer, dann komm mit diesem Bewusstsein. Ich bin heute hier, um meinem Bruder, meiner Schwester zu dienen, zu helfen, weil sie kämpft als Christ. Das Leben ist hart, das Leben der Nachfolge. Und ich bin dazu berufen, auf sie Acht zu geben. Vielleicht gibt es sogar jemanden, wo du mal siehst, den muss ich wirklich wachrütteln, um zu helfen, weil ich mich darum kümmere, weil ich nicht einfach nur sage, oh, jetzt wird es mir zu ernst, jetzt scheint es hier wirklich Probleme zu geben, da ziehe ich mich lieber zurück, das sollen andere machen. Oh nein, wir brauchen einander genau für diese Momente. Einander anspornen, provozieren zu guten Werken und zur Liebe. Vers 25 zeigt uns schließlich noch, wie wir nicht aufeinander Acht geben und wie doch. Und zwar erstens, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Diesen Vers, den haben wir schon häufig zitiert gehört, vielleicht auch selbst schon öfter verwendet. Wir müssen richtig verstehen, worum es hier geht. Es geht hier natürlich um die Versammlung der Christen, um das regelmäßige Zusammenkommen der Gemeinde. Die Empfänger könnten in Rom gewesen sein, vielleicht waren sie aber auch eher in Israel, rund um Jerusalem, in Judäa. Wie auch immer, es gab an beiden Orten einige Hausgemeinden. Das war der typische Weg, wie sich Christen versammelt hatten. Sie hatten noch keine Möglichkeit, schöne Gemeindehäuser zu bauen, aber sie versammelten sich in den Häusern einzelner Christen. Und das waren ihre Versammlungen, ihre regelmäßigen Versammlungen. Manche übersetzen hier versäumen. Ich denke, das ist zu schwach wiedergegeben, weil der Gedanke ist hier wirklich ein Verlassen. Es geht hier nicht darum, mal einen Gottesdienst zu versäumen. Es geht hier darum, dass einige die Gemeinde verließen. Und zwar in Richtung permanentes Verlassen, weil sie Christus ganz aufgaben. Weil sie versucht waren, zurückzugehen zum Judentum oder was auch immer. Aber Christus aufzugeben, das ist ja dieses Anliegen dieses Briefes. Und die Versammlung permanent zu verlassen. Aber natürlich beginnt dieses permanente Verlassen mit einem ersten Verlassen und mit einem zweiten Verlassen und mit einem Nicht-Wiederkommen und einem dritten Verlassen und fernbleiben. Warum haben sie die Versammlung verlassen? Viele mögliche Gründe finden wir im Brief. Es könnten Sachen wie Gleichgültigkeit und Faulheit sein, vielleicht Entmutigung im Glaubenslauf oder Verfolgung. Davon lesen wir auch einiges. Aber was auch immer es war, jemand, der die Gemeinde verließ, ihr fernblieb, der war in akuter Gefahr, nicht nur irgendwo anders was zu finden und trotzdem schon irgendwie seinen eigenen christlichen Weg zu gehen, nein, sondern Jesus aufzugeben und auf den Weg in die ewige Verdammnis zu gehen. Und das ist unsere Verantwortung, alles zu tun, was wir können, dass das nicht geschieht. Dass niemand oberflächlich mitschwimmt, sich täuscht und die Gemeinde verlässt und den Herrn Jesus Christus verlässt. Deshalb warnt der Autor hier eindringlich, gebt aufeinander Acht. Und dann in Vers 25 am Ende, wir sollen eben nicht die Versammlung verlassen, sondern einander ermahnen, appellieren, anspornen, mit Dringlichkeit, Beharrlichkeit. Komm zur Gemeinde, Bruder, leg die Sünde ab, flieh die Versuchung. Gott gibt uns sein Wort dazu als wunderbares Werkzeug, um einander zu ermahnen. Weil da steht die Wahrheit drin, ganz klar aufgeschrieben. Und das hat Autorität. Natürlich können wir auch, sollten wir das auch mit einem eigenen Leben, einem eigenen Vorbild untermauern. Aber wozu, warum so dringlich ermahnen? Vers 25 schließt mit den Worten, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Welcher Tag ist gemeint? Wiederkunft Jesu, ganz genau. Es geht um die Wiederkunft des Herrn. In Kapitel 9 am Ende haben wir gesehen in Vers 28, dass das für uns Christen eine Quelle der Ermutigung ist. Denn wir warten nicht auf ihn wegen der Sünde, 9 Vers 28, sondern zum Heil. Aber für solche, die nicht wirklich wiedergeboren sind, vielleicht dabei sind, die Gemeinde zu verlassen und den Herrn, ist es eine Drohung, ist es eine Warnung. Einige unter den Hebräern könnten solche sein, die die Wiederkunft des Herrn Jesus als ein Zorngericht erleben. Und so gilt es für jeden Menschen um uns herum, der nicht Gottes Kind ist. Für ihn ist der Tag der Wiederkunft das verbunden mit dem Zorngericht über Unglauben. Und deshalb ermahnt einander, dass niemand unter uns noch zögert, ohne Rettung ist oder sogar die Gemeinde Jesu verlässt. Bald gibt es keine Möglichkeit mehr zu warnen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, aufeinander Acht zu geben. Spurgeon sagte, zwei Dinge können wir nicht allein: heiraten und Christ sein. Und so sehen wir das immer wieder, dass Christen brauchen einander. Der Christ in der Pilgerreise, der hatte treu und hoffnungsvoll und andere an seiner Seite. Selbst von dem US-Präsident Roosevelt habe ich gelesen, dass als er Präsident war, amerikanischer Präsident, ist er doch jeden Sonntag in die Kirche gegangen oder vor Reisen hat er sich bei seinem Pfarrer abgemeldet, wenn er nicht kommt. Wow. Und wir fragen uns, wie stehen wir zur Gemeinde? Wie stehst du zur Gemeinde? Wie gesagt, es geht hier nicht darum, ob man einmal verhindert ist. Und auch heute und in der Sommerzeit sind wir manchmal verhindert, auch aus guten Gründen. Aber es geht um die Einstellung zur Gemeinde. Verstehst du die Wichtigkeit der Gemeinde und deine Rolle inmitten der Gemeinde? Bekennst du dich zur Gemeinde, weil du dich zu Jesus bekennst und zu seinen Schafen? Es geht letztlich nicht darum, dass wir Veranstaltungen besuchen, sondern es geht um Menschen, die sich dort versammeln. Es geht um die Menschen, für die du berufen bist, auf sie Acht zu geben. Und sie auf dich. Das ist die andere Seite. Es geht um kostbare Seelen, die straucheln können, genauso wie du. Und die Ermutigung brauchen, die Trost brauchen, die Ermahnung brauchen. Vielleicht ein Wachrütteln. Genauso wie du. Wie geben wir am besten aufeinander Acht? Indem wir da sind, indem wir einander sehen, indem wir Anteil haben am Leben voneinander, indem du Beziehungen baust zu deinen Geschwistern, ja, indem du deinen Geschwistern dienst, wo sie Nöte haben und du diese ausfüllen kannst, indem du Gemeinschaft mit ihnen erlebst, Fürsorge, Lasten tragen, Rat, Jüngerschaft, Gastfreundschaft, Gebet, alle einanders, die wir in der Schrift finden. Und so sagte auch R. Kent Hughes, Zitat, man muss nicht zur Gemeinde gehen, um ein Christ zu sein. Man muss auch nicht nach Hause gehen, um verheiratet zu sein. Aber wenn man beides versäumt, wird das eine wirklich armselige Beziehung zur Folge haben. Zitat Ende. Und so haben wir heute zwei Merkmale des Lebens im Haus Gottes gesehen, mit dem Ziel, dass auch du dort dein Zuhause hast. Unser Vorrecht ist, wir dürfen hinein. Jesus, der Hohepriester, verschafft uns Zugang. Was für ein Privileg. Aber dieses Privileg nimmt uns in Pflicht. Und deswegen ist zweitens unsere Verantwortung, tretet hinzu, haltet fest und achtet aufeinander. Komm, dann bleib und dann heb den Blick und sieh auch die anderen. Das sind hier ganz kurz zusammengefasst diese Ermahnungen im Hebräerbrief. Und wie schon gesagt, sie tauchen immer wieder auf in diesem Brief. Wir haben schon in Kapitel 4, Vers 16 die erste Ermahnung gesehen, lasst uns hinzutreten. Kapitel 4, Vers 14, direkt davor heißt es, lasst uns festhalten. Und Kapitel 3 zum Beispiel, Vers 12 und 13 heißt es auch, lasst uns einander ermahnen und habt Acht aufeinander. Und immer wieder in diesem Brief sehen wir diese drei Aufforderungen. Tritt hinzu, bleib, halt fest und achtet aufeinander. Und dann habt ihr auch auf eurem Gemeindeblatt etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber was auch so schön hier verstreut ist in diesem Text. In diesen drei Aufforderungen finden wir bei der ersten, tretet hinzu, wie? Durch Glauben. Bei der zweiten, haltet fest, an was? An eurer Hoffnung. Und drittens, achtet aufeinander, spornt einander an zur Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Tritt hinzu, halt fest, achtet aufeinander. Das ist der Herzschlag unseres Lebens als Christen, als das Haus Gottes. Amen. Und so beten wir zu dir, unser herrlicher Gott. Wir sind ergriffen und können nicht fassen, wie du dich über uns erbarmt hast und uns erlöst, wie du uns Zugang verschaffst. Und wir flehen dich an, dass keiner von uns diesen Zugang verpasst, dass keiner nur hört und weiß, aber nicht kommt. Schenk, dass wir kommen zu dir durch Glauben, den du uns gibst. Wir beten, Herr, dass wir nicht nur meinen, es reicht, einmal zu kommen, ein Gebet zu sprechen, eine Hand zu heben, sondern vielmehr, dass wir bleiben und festhalten an dir. Und wir beten, Herr, dass wir einander sehen, einander lieben, sehen, wie wir kämpfen, wie wir Mitstreiter brauchen. So schenkt, dass unsere Liebe zunimmt, unser Mitgefühl miteinander, unser Acht haben aufeinander, dass wir so einander stärken können im Dienst. Und wir staunen darüber, dass du dir das so ausgedacht hast, dass du die Gemeinde gegeben hast, dass du deine Gemeinde baust zu deiner Ehre. Amen.